Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am donnernden Donnerstag, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und ich hoffe, dass bei Ihnen das gröbste Gewitter schon vorüber ist und es ein wenig Abkühlung mit sich gebracht hat. Bei uns gab es das Gewitter heute so gegen 18 Uhr rum. Und ich bin da direkt durchgekommen, musste mich noch unter einer Eisenbahnbrücke unterstellen, um da nicht völlig nass zu werden. Es hat sich ein neuer Nebenfluss des Rheins aufgetan auf den Mainzer Straßen Richtung Mombach. Also das war heute ganz interessant nach der Arbeit, aber jetzt wieder sicher zurück hier in Wiesbaden. Es war heute mal übrigens nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern die Ruhe nach dem Sturm, weil man muss sagen, nachdem das Gewitter hier bei uns heute durch war, war es regelrecht windstill, zum Leidwesen des Klimas hier bei mir in der Dachgeschosswohnung, wo es sich noch kaum abgekühlt hat, auch wenn ich fast alle Fenster aufgerissen habe, weil es einfach nicht durchzieht. Man kann immer noch nicht richtig durchlüften, es ist immer noch relativ feucht, aber morgen werde ich einfach knallhart den ganzen Tag alles auflassen, mal sehen, ob sich dann wieder abkühlt, denn morgen sind es ja nur noch 26 Grad, meine Damen und Herren. Fast schon ein kühler Luxus für uns alle, egal wo in der Republik Sie uns hören, denn es betrifft uns ja ausnahmsweise auch mal alle, da werden mal keine föderalen und regionalen Unterschiede gemacht. So, das also zum Wetter. Und dann kommen wir direkt zu unserer einzigen Stammzuhörerin, die wir haben, zu Elfriede Ackermann aus Buxtehude, die scheinbar aus der Mittwochstradition eine Donnerstagstradition gemacht hat. Letzte Woche hatte sie uns ja auch erst am Donnerstag geschrieben, jetzt wieder. Und was schreibt sie? Es ist das Folgende. Sehr geehrter Herr Elsbeck, wie Sie es korrekt bemerkten, lege ich keinen allzu großen Wert darauf, eine wie auch immer geartete Tradition beim Schreiben meiner Hörermails an den Tag respektive die Nacht zu legen. Es erscheint mir vielmehr sinnvoller, den Grad der inhaltlichen Notwendigkeit als Richtlinie meiner Schreiben zu nutzen. In dieser Woche verhielt es sich zudem so, dass ich Ihren weiteren Umgang mit dem U-Boot-Unglück rund um die Titan abwarten wollte. Nachdem Sie sich frevelhafterweise noch am Dienstag spöttisch über derlei Tauchgänge und Tauchboote äußerten, obschon sich die tragische Situation der Insassen abzeichnete, lenkten Sie gestern, Gott sei Lob, ein und bekannten den Ernst der Lage. Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass so ein mit der legendären Titanic in Verbindung stehender Fall eine gewisse Faszination für die mediale Begleitung hervorruft, sei es in seriösen Formaten oder klamaukigen wie dem Ihren, berührt mich diese Thematik dennoch zutiefst. War es doch meine Urgroßmutter väterlicherseits, die 1912 ihr Leben beim Untergang der Titanic verlor. Es grüßt Sie nachsichtig ob Ihrer Unwissenheit gewohnt hochachtungsvoll Ihre Elfriede Ackermann. PS, dankend erwidere ich den freundlichen Gruß Ihres Gastes Martin Funke in der Ausgabe am vergangenen Freitag. In seinen Podcast namens Gesprächstherapie werde ich jedoch nicht hineinhören, da ich höchst selbst eine jahrelange kräftezehrende psychiatrische Therapie hinter mich gebracht habe, nachdem mein erster Königspudel Guntram 1994 auf tragische Weise bei unserem Buxtehuder Schützenfest ums Leben kam. Ach, Elfi, das tut mir aber alles leid. So viel Vergänglichkeit in deiner heutigen Mail, das hätte ich nicht mal einer Frau deines Alters zugetraut. Also mea culpa, muss man an dieser Stelle sagen. Und um die Motive der Barockliteratur nochmal zu zitieren, Memento Mori und Vanitas und deshalb Carpe Diem. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ihnen, meine Damen und Herren, kann ich aber noch mal sagen, dass auch heute hier wieder nicht nur ein Fenster, sondern sogar zwei Fenster geöffnet sind, um es hier für mich während der Aufnahme etwas erträglicher zu machen. Das heißt, wenn Sie wieder Geräusche von draußen hören, so wie das Mofa gestern Abend, dann wundern Sie sich nicht. Es gab auch eben noch Sirenengeheul hier, weil natürlich die Feuerwehr und Notärzte und so weiterhin zu tun haben nach dem Unwetter heute. Den drücken wir die Daumen und wünschen wir Kraft hier für Ihre Arbeit. So, dann gehen wir mal rein in unsere heutige Nachrichtenlage, wo uns vier Meldungen auf dem Tisch liegen, den wir uns jetzt mal annehmen müssen. Das eine war noch gestern Abend. Ich habe es leider selber nicht mitgekriegt, deswegen muss ich es heute hier nachreichen und habe es aus anderen Meldungen entnommen. Unser lieber Chefsprecher der Tagesschau, Jens Riewer, hat sich gestern wunderbar versprochen, indem er nämlich im Nachgang auf das tragische 0:2 der DFB-11 gegen Kolumbien hier nochmal einen Bericht über die ebenso tragische Lage des deutschen Nationalfußballs eingeleitet hatte. Und da ging es unter anderem auch um DFB-Direktor Rudi Völler, der sich da geäußert hat. Und Jens Riewer hat in der gestrigen 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau Rudi Völler mal eben 20 Jahre älter gemacht. Sie wissen vielleicht, Rudi Völler ist erst 63 Jahre jung. Ein regelrechter Jungspund für den DFB, aber Riewer hat ihn gestern als 83-Jährigen bezeichnet, hat das Missgeschick aber dann doch sofort gemerkt und korrigierte sich entsprechend. Aber man muss sagen, ist das nicht sinnbildlich für die gesamte Lage des deutschen Fußballs und des DFB, meine Damen und Herren, den Völler, ob der jetzt nur 63 oder 83 ist, das macht für die Lage der deutschen Fußballnationalmannschaft auch keinen Unterschied mehr. Und genauso wie ein 83-Jähriger geht ja auch fast die gesamte DFB-Führung daran. Genauso tranig ja in der Umsetzung der Strategien und des Auf-Vordermann-Bringens dieser Mannschaft. So kann es nicht gehen. Wir hatten ja gestern schon einen Lothar Matthäus hier in der Sendung. Also ja, da ist quasi sozusagen dieser Versprecher von Jens Riewer sinnbildlich für die Lage der Nationalmannschaft und fast schon gar nicht mehr lustig, ja. Also Herr Riewer, Sie haben es wenigstens erkannt. Gratulation dazu. So, dann gehen wir mal nach Frankreich rüber. Da hat nämlich jetzt ein Storch ins Gras gebissen, nachdem er quasi wieder in Gras beißen konnte, konnte er nämlich 2 Wochen lang nicht, weil er mit einer Getränkedose um seinen Schnabel umhergeflogen ist. Ein mit seinem Schnabel in einer Cola-Dose feststeckender Storch ist in Frankreich nach seiner Rettung gestorben. Sind wir schon wieder bei dieser Vergänglichkeit. Nachdem der Vogel etliche Tage nichts habe essen können, sei er zu geschwächt gewesen, berichtete die Zeitung L'Est Républicain am Donnerstag unter Berufung auf das Vogelschutzzentrum, das sich um den Storch gekümmert hatte. Der Storch hatte demnach zu viel Gewicht verloren. Vor rund 2 Wochen hatte ein Landwirt den Storch in seiner Zwangslage gesichtet und fotografiert. Als er dem Storch helfen wollte, war dieser weggeflogen. Sowas aber auch. Lassen sich die Störche heutzutage noch nicht mal mehr helfen. So weit ist es schon gekommen. In Frankreich hatte es Aufregung um das Tier gegeben. Schüler sichteten den Storch dann am Dienstag im östlichen Teil in Burgund nahe der Stadt Tournus erneut. Die Feuerwehr rückte mit einer Drohne an, schon wieder eine Drohne, um den Storch zu orten und fing ihn mit einem Netz ein. Danach konnte dem geschwächten Vogel die Getränkedose vom Schnabel gezogen werden, wegen der er nicht mehr essen und trinken konnte. Letztlich kam die Hilfe dann aber doch zu spät. Schon wieder ein Drohneneinsatz. Was würden wir heutzutage ohne Drohnen machen? Es kommt mir so vor, als ob bei jeglicher Rettungsmeldung, die wir hier auch in diesem Podcast verkünden und die ich hier so während der Recherche lese, irgendwelche Drohnen vorkommen. Es ist entweder sind es Drohnen heutzutage oder es ist KI oder es sind mit KI gesteuerte Drohnen, ja, aber die nützen alle scheinbar nichts. Man scheint ja nie irgendwas Wirkliches damit aufzuspüren. Kann noch nicht mal so einem Storch helfen, der nichts mehr fressen und trinken kann, weil er in so einer Cola-Dose drinsteckt. Es ist unglaublich, apropos Cola-Dose, muss mal gerade ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle nehmen. Prost. So, zum Glück keine Cola, wäre mir viel zu zuckrig oder auch viel zu süß mit der Cola Zero. Der Ort, an dem der Storch nun entdeckt wurde, liegt rund 200 Kilometer von der Stelle entfernt, an der ein Landwirt ihn vor rund 2 Wochen erstmals in seiner Zwangslage sichtete und fotografierte. Bauer Paul Bubar hatte dem Storch zwar helfen wollen, dieser aber war weggeflogen. In den sozialen Medien hatten sich viele Menschen in Frankreich Sorgen um den Storch gemacht. Auch der Getränkekonzern Coca-Cola wurde aufgerufen, dem Vogel zu helfen. Ja, was kann denn ein Weltkonzern wie Coca-Cola da tun? Kann doch überhaupt nichts dafür, dass so ein Vogel so dumm ist und seinen Schnabel in so eine Cola-Dose steckt und dann nicht mehr raufkriegt. Also das ist quasi Berufsrisiko für einen Storch. Da kann sich doch ein Coca-Cola-Konzern nicht drum kümmern. Was soll das denn? Der einzige Vorteil war natürlich, dass dem Vogel noch tagelang die Kräfte erhalten blieben aufgrund des Koffeins. Ja, da blieb er wenigstens fit und konnte weiter rumfliegen. Wahrscheinlich ist er auch deshalb nicht vom Landwirt angehalten worden, konnte nicht angehalten werden, weil er so in Aufruhr war durch das ganze Koffein. Das ist so ein Storch ja gar nicht gewohnt. Der Chef des französischen Vogelschutzbundes LPO, Mathieu Orphelin, freute sich über die gelungene Rettungsoperation und sprach von einer sehr guten Nachricht. Ja, gut, aber hat ja dann am Ende doch nichts gebracht. Also es ist doch echt Quatsch mit ja, so einer guten Nachricht diese Meldung zu beenden, wenn das Tier doch jetzt tot ist. Na gut, aber es ist auf jeden Fall klar, es erklärt einiges, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, Störche sorgen für den Nachwuchs und in Frankreich ist ja 2022 ein historisches Tief bei den Geburtenraten gemeldet worden, ein historisches Nachkriegstief. In der Nachkriegszeit, also insofern wundert es einen doch nicht, wie sollen die Störche denn noch was austragen, wenn sie eine Cola-Dose rund um den Schnabel haben. Apropos Storch, vielleicht könnte man auch mal Beatrix von Storch so eine Cola-Dose um ihren Schnabel legen, aber so oft hat die sich ja in letzter Zeit gar nicht mehr geäußert, seit ihr Frau Weidel den Schnabel gekürzt zu haben scheint, denn sie will ja jetzt Kanzlerkandidatin werden. So, das war das zu diesem Storch, meine Damen und Herren, beziehungsweise zum Schnabel des Storches, und kommen wir von Storchen zu Pferden, denn in dieser Woche läuft ja wieder das Royal Ascot Horse Race in England, meine Damen und Herren. Die Briten sind wieder aus dem Häuschen, das Pferderennen von Ascot findet wieder statt und natürlich hat man in diesem Jahr ganz besonders darauf geguckt, wie King Charles III. Bei seinem ersten Auftritt in Ascot so gekleidet sein würde mit seiner Queen Camilla und wie sie sich da machen und geben würden, und sie waren tatsächlich gleich zweimal vor Ort. Das hat hier die Gazetten wieder gefreut. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich das Königspaar gestern in Ascot gezeigt, fuhren mal wieder mit der Kutsche vor, sind sie ja mittlerweile auch geübt seit dem Krönungsakt. Es war aber nicht die goldene Kutsche, sondern so eine ganz gewöhnliche Pferdekutsche, wie sie besser zum Pferderennen passt. Der Monarch selber trug einen grauen Morningsuit und einen schwarzen Zylinder. Camilla kam in einem zartrosafarbenen Sommerkleid mit beigem Hut. Sie wissen ja, es wird ja beim Pferderennen in Ascot mehr auf die Kleidung der Leute geguckt als auf die Leistung der Pferde. Und man muss auch dazu sagen, meine Damen und Herren, das steht hier in den meisten Meldungen, Charles und Camilla schickten in Ascot auch Pferde aus dem eigenen Stall ins Rennen. Leider, muss man sagen, waren Prinz William und Prinzess Anne nicht schnell genug, ja, haben sie halt Pech gehabt. Aber gut, ich meine, Camilla hätte ja auch selbst mal auf die Rennstrecke gekonnt, ja, um mal wieder diese alten Pferdewitze bei Camilla vorzuführen, aber die sind ja mittlerweile auch schon totgeritten. Mein Gott, grauenhaft. Zum Glück ist die Mail von Elfi schon durch, sonst hätte sie mir das jetzt auch noch aufs Brot geschmiert. Camillas Pferd Saga, also sie selber hat dann Pferd namens Saga ins Rennen geschickt, verfehlte aber einen Preis. Das tut uns leid. Am Mittwoch setzten sie ihre Hoffnung auf den Wallach Reach for the Moon. Also das Königspaar hat gestern auf Reach for the Moon gesetzt. Auch ein schöner Name für ein Pferd, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich hat da auch Elon Musk noch mit drauf drauf gewettet als Moonracer Reach for the Moon, ob dieses Pferd gewonnen hat oder nicht. Ließ man dann aber mal hinter dem Mantel des Schweigens wahrscheinlich auch wieder nicht. Also hat das Königspaar bei seinem ersten Ascot-Rennen nicht viel Glück gehabt. Ascot-Rennen, auch nicht schlecht. Das Ascot Race und das Ascot Rennen. Und nochmal kurz zurück zu diesem Kleid von Camilla. Dieses rosafarbene Mantelkleid mit einer Perlenkette mit XXL-Brosche, wie das hier in mehreren Gazetten vermeldet wurde, dürfte den Fans, den Royal-Fans, bekannt vorgekommen sein. Denn Camilla trug dieses Kleid bereits bei einem historischen Event, nämlich auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018. Ja, das heißt, Queen Camilla recycelt hier ihre alten Kleider, umweltbewusst wie sie und ja auch ihr Mann Charles sind. Charles trägt ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten die gleichen Anzüge auf, also sind sie nicht bescheiden, dieses Königspaar aus England. Also was da noch immer für Diskussionen rund um die angebliche Geldverschwendung aufkommt, das versteht man ja dann nun auch nicht mehr. Übrigens geriet sogar Prinzessin Kate, die ebenfalls Kleider recycelt, sich das scheinbar irgendwie bei ihrer Stiefmutter Camilla abgeguckt hat, in die Kritik letztens, als sie nämlich zwei neue Kleider gekauft hat, die anderen Kleidern, die sie bereits im Kleiderschrank hängen hat, ähnelten. Also das finde ich ja auch super, wie da die englischen Royal-Fans drauf achten, ja, mit ihren Lux-Augen und Adler-Augen, ja. Was hat die Frau alles schon im Schrank hängen? Was hat sie sich neu gekauft? Wahrscheinlich müssen die Royals da demnächst auch die Genehmigung bei ihren Fans einholen, was sie sich noch alles kaufen dürfen. Vielleicht wird das auch demnächst vom britischen Premierminister vorgeschlagen. Ich weiß es nicht, also da herrscht doch ein strenges Regime, da will man jetzt auch nicht so unbedingt Royal sein, auch wenn man dann bei Royal Ascot mit so einer schönen Kutsche vorfahren kann. Ähnliches hat sich vielleicht auch Jutta Speidel mal gewünscht, mit einer Kutsche ausgeführt zu werden. Denn sie sucht ja, oder was heißt sucht, sucht eben nicht aktiv, aber sie ist ja schon seit Jahren solo und jetzt lesen wir hier heute in einer Meldung bei web.de, die hier wohl aus der Bunten zitiert: Jutta Speidel genießt ihr Single-Leben und äußert sich auch zu One-Night-Stands, 69 Jahre alt und seit 10 Jahren Single. Ja, geht das nicht den meisten Frauen so, oder? Die Kerle sterben doch jung weg, da ist man doch mit 69 Jahren als Frau meistens Single. Für Jutta Speidel ist das offenbar alles andere als problematisch. Die Schauspielerin genießt ihr Leben auch ohne Partner, seit bald 10 Jahren alleine, aber nicht einsam. In einem Interview mit der Bunden hat Jutta Speidel verraten, dass sie ihr Single-Dasein nach wie vor zu schätzen weiß. Ich genieße es sehr, mir mein Leben so einzurichten, wie ich es möchte. Sich ganz auf sich selber verlassen zu können, ist eine ganz tolle Erfahrung. Ja, wem sagen Sie das denn, Frau Speidel? Was meinen Sie denn, wieso ich hier fast jeden Abend diesen Podcast alleine mache? Ja, nur so kann eine tägliche Sendung zustande kommen, wenn man sich ganz auf sich selbst verlassen kann. So ist es. Sich nochmal zu verlieben, schließt Speidel allerdings nicht aus. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber wenn ich mir die Herren um die 70 anschaue, kommen die alle viel älter vor, als ich mich fühle. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Sie habe zwar Verehrer, aber mein Herz muss erobert werden und das ist länger nicht passiert. So ist richtig. Erhalten Sie sich das, Frau Speidel. Das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Erotik habe sich noch nicht aus ihrem Leben verabschiedet, aber sie sei älter und ruhiger geworden. Ich musste sowieso immer heftig lieben, bevor ich mit einem Mann ins Bett gegangen bin. Auf One-Night-Stands habe sie schon als junge Frau verzichtet. Das sei nie ihr Ding gewesen. Und ich glaube, eine Stammzuhörerin, die hier heute wieder zuhört, der ging es ganz ähnlich, nicht wahr, liebe Ilfi? Vielleicht solltest du dich mal mit Jutta Speidel zum Kaffee trinken treffen. Ihr habt einiges gemeinsam. einsam. Worauf sie aber im Alter liebend gerne verzichtet, sind Schönheitseingriffe, also bei Frau Speidel, nicht bei Ilfi. Botox lehne ich ab, erklärt die 69 Jahre alte Münchnerin im Interview. Ich spritze mir doch kein Nervengift ins Gesicht, das mein Körper vielleicht nie wieder los wird. Außerdem mag ich meine Falten, ich habe sie mir über die Jahre selbst angelacht. Also das ist schon Schwerstarbeit, ja, sich Falten anzulachen, das kann ich auch bestätigen, meine Damen und Herren. Wer das geschafft hat, der beweist nach außen hin, jawohl, da wurde wenigstens wirklich gelebt, wer Lachfalten im Gesicht hat. Für sie sei ihr Gesicht ein Spiegel all ihrer Erfahrung. Ich bin dankbar, dass ich noch da bin, leben darf und aus einem großen Reichtum an Erfahrung schöpfen kann. Es kommt doch auf die Seele an und ob man ein großes Herz hat. Mit dieser Einstellung bekomme man keine hängenden Mundwinkelfalten. Recht haben Sie, liebe Frau Speidel. Oder aber ergänzend zu dieser Einstellung, hört man jeden Abend diesen Podcast hier, dann sollten einem die Mundwinkel auch nicht nach unten hängen. Und darauf nochmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Sehr gut. So, ich glaube, das Vogelgezwitscher gerade eben im Hintergrund, das hat diese blumigen Worte von Frau Speidel auch nochmal unterstützt, wenn Sie es denn gehört haben. Heute übrigens eine Sendung mal ohne Arctic Aircube hier neben mir. Denn wie gesagt, zwei geöffnete Fenster sollen heute erstmal reichen. Bin mal gespannt, wie das hier mit dem Lüften noch so weitergeht. Morgen Abend, meine Damen und Herren, unsere Freitagsausgabe, wo wir diese Woche mal keine Gäste haben. Und ich denke, nach gleich zwei Gästen in der vergangenen Woche, da kann man es sich auch locker mal erlauben, in dieser Woche wieder keine Gäste zu haben, aber dafür hoffentlich erträglichere Temperaturen. Das war's soweit. Damit entlasse ich Sie erstmal in die heutige Nacht und sage wie immer: Ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.